Wir sind im Abschluss von dieser Serie, wo Jesus sagt, ich bin. Und das letzte Statement, das wir anschauen, heisst, Jesus sagt, ich bin dein Halt, ich bin deine Sicherheit, ich bin deine Kraft. So eine Wahnsinnszusage von Jesus. Und bevor wir das Thema einsteigen, möchte ich dich fragen, was ist denn dein Halt in deinem Leben und was ist deine Sicherheit? Und jetzt einmal abgesehen davon, dass jeder da nur sagen, Gott ist mein Halt und Gott ist meine Sicherheit, das lassen wir jetzt einfach mal weg. Die Antwort ist im Moment nicht erlaubt, in dem Stadium von der Predigt auf jeden Fall nicht. Der Michael geht schnell mit dem Mikrofon rum und wir wollen doch ein paar Statements haben. Was gibt dir Sicherheit in deinem Leben? Was gibt dir Sicherheit? Einfach schnell aufheben und sagen, was gibt dir Sicherheit? Können wir ein bisschen mehr Licht haben, dass wir die Leute sehen? Eigentlich müsste jeder sagen, wir gehen für Sicherheit im Leben. Wir sind Schweizer, oder? Sicherheit ist unser Ein und Alles. Also, was gibt dir Sicherheit?
Ja, meine Ehe, Familie und Job.
Ja, das ist ganz, ganz Päckchen, nicht schlecht, gut. Sonst noch? Dort hinten. Die Pensionierten, die sagen AHV.
AHV. Nein, dass ich... Wenn ich vor gewesen bin, irgendwo, dass ich immer wieder in meine Wohnung zurück und dass die Hei habe, eine Frau habe. Und das ist nicht selbstverständlich. Und das gibt mir Sicherheit.
Super. Sonst noch Sicherheiten? Was gibt dir Sicherheit? Mach dir die Gedanken mal jetzt. Was ist das, wo du sagst, hey, das ist Sicherheit in meinem Leben, oder?
Der Glaube zu Jesus und Freunde und Familie.
Okay, das mit Jesus wäre jetzt verboten gewesen, zu sagen, in dem Stadium jetzt, aber?
Also für mich ist auch voll meine Familie, ich brauche sie mir wie alles andere eigentlich.
Familie, super. Da, vorne noch, der Adi, noch zwei Statements.
Der Frieden, den wir in diesem Land haben.
Ja, super. Dort noch, Kräuters.
Ich hätte jetzt auch gesagt, Gewissheit, dass ich die Ewigkeit darf im Himmel bei Jesus und bei Gott verbringen. Aber das darf man nicht sagen.
Nein.
Und schon auch GVC. Ich wüsste, wenn irgendetwas wäre, dann könnte ich kommen und ihr würdet mir helfen. Also ich hoffe es jetzt.
Super, das darfst du sagen. Ja, das ist so. Ja, auf jeden Fall. Ja, doch. Perfekt, also, danke Christoph noch.
Letztes. Ich denke, die Sicherheit, die wir effektiv in diesem Land haben, das ist das eine. Und Freunde, Kollegen, ich denke, da ein Zuhause dürfen zu haben in der GVC Frauenfeld, wo ich einfach weiss, wenn irgendetwas ist, wenn ich mit Kollegen unterwegs bin, die mich vielleicht mal könnte im Stich lassen, dass ich wirklich Brüder und Schwestern habe im Glauben, die da mit mir unterwegs sind.
Super, cool. Also das Bedürfnis, danke vielmals Michael, das Bedürfnis nach Sicherheit ist riesig gross. Und Menschen tun ganz viele Entscheidungen fällen aufgrund von dem, dass sie ein Sicherheitsbedürfnis haben. Die Wahlen in Amerika sind tatsächlich so, dass die Trump gewählt haben, ihn gewählt haben aus dem Grund, dass sie glauben, dass er in ihrem Land Sicherheit gibt. Finanzielle Sicherheit, existenzielle Sicherheit, Gesundheit, alles. Sie haben ein grosses Vertrauen in ihn. Er ist nicht gewählt worden, weil er ein guter Mensch ist, sondern er ist gewählt worden, weil er Sicherheit ausgestrahlt hat. Und wir alle zusammen, wir haben das Bedürfnis nach Sicherheit und es ist ein paar Mal jetzt erwähnt worden, Familie, Freunde oder ein enger sozialer Kreis, wo man sagt, hey, das gibt mir Halt, das gibt mir Sicherheit. So wichtige Unterstützung dürfen zu haben, Verständnis bekommen. Oder berufliche Stabilität, das ist auch erwähnt worden. Ein sicheren Arbeitsplatz. Finanzielle Stabilität ist ja mit dem verbunden, mit einem sicheren Arbeitsplatz. Und das ist auch ein Grund, wo auch viel gewählt wird. Finanzielle Sicherheit darf haben. Finanzielle Absicherung. Wir haben ein grosses finanzielles Sicherheitsbedürfnis auch in unserem Leben. Oder Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Eine Dorfgemeinschaft, ein Verein, eine Church, wie wir es auch gehört haben. Das sind alles Sachen, wo Menschen sagen, hey, da habe ich Sicherheit. Oder das gibt mir in meinem Leben Sicherheit. Was ist, wenn etwas von dem wegfällt? Was ist, wenn etwas von dem zerbricht? Was ist, wenn Familie zerbricht? Was ist, wenn es im Job nicht mehr rund läuft, wenn du deinen Job verlierst? Was ist, wenn dein Aktienpaket, auf das alles gesetzt hast, nicht mehr wert ist? Was ist, wenn der Verein, wo du bist, wenn es dir plötzlich Mobbing gibt und du bist dort draussen, fühlst dich nicht mehr wohl dort? Was ist, wenn solche Sachen, wo wir sagen, hey, das gibt uns Sicherheit, wenn die zerbrechen, oder? Ich habe so einen wichtigen Satz für dich heute Morgen. Setz deine Hoffnung nie auf Sachen, die vergänglich sind. Nie. Setz deine Hoffnung nicht auf Sachen, die vergänglich sind. Das gleiche Punkt der Identität. Bau deine Identität nicht auf Sachen auf, die vergänglich sind. Setz deine Hoffnung nicht auf Sachen, die vergänglich sind. Jesus sagt, ich bin dein Halt, ich bin deine Sicherheit, ich bin deine feste Burg. So Aussagen, dass Gott, Jesus, unsere feste Burg ist, die lesen wir ganz viel in der Bibel. In den Psalmen, da gibt es ganz viele Beschreibungen über die Sicherheit bei Gott, das Zufluchtsort bei Gott, und da wird das Bild von einer Burg verwendet, wo man, dass Gott sagt, ich bin wie so eine Burg, oder? Über 40 Psalmen in der Bibel, die beschreiben Gott als Burg, als Zufluchtsort. Über 40 Psalmen in der Bibel reden von dieser Sicherheit, die wir haben können. Also deine Sicherheit, sagt die Bibel, ist nicht dein Bankkonto, es ist nicht deine Church, es ist nicht Altersvorsorge, es ist nicht dein Job, sondern Jesus ist deine Sicherheit. Er ist deine feste Burg, die du hast in deinem Leben. Psalm 18 zum Beispiel steht, David sagt, Gott ist meine Burg, er ist mein Retter. Psalm 27, der Herr ist mein Licht, mein Heil. Von wem soll ich überhaupt Angst haben? Sicherheit, die da ist, ein Halt, der da zu finden ist, bei Gott. Psalm 91 wird auch als Schutzpsalm beschrieben. Das ganze Psalm 91, du merkst, hey, da ist ein Gott, der da ist, ein Gott, der schützt. Sicherheit, ein Zufluchtsort, Burg, das sind so Wörter, die dort kommen. Oder Psalm 62 steht, er allein ist mein Fels und meine Rettung, meine sichere Burg. Das Wort Burg, wo kommt, das sagt uns ja nicht so viel. Vielleicht ein bisschen, wenn man früher noch, weiß ich nicht, was Cowboy gespielt hat oder so, oder irgendwo. Aber eine Burg, also zu der Zeit, wo die Psalmen geschrieben worden sind, ist eigentlich eine Burg einfach der Inbegriff gewesen von dem Ort von Sicherheit. Wenn irgendeine Bedrohung in deinem Leben da war, wenn irgendein Feind angegriffen hat oder eben nur schon ein bisschen laut bellet hat, hast du gewusst, in die Burg musst du gehen. In dieser Burg hinein, da gibt es Sicherheit. Also Burg ist das Synonym für einen Ort, wo Sicherheit gibt. Eine Verteidigungsanlage ist das gewesen. Schutz vor feindlichen Angriffen. Nicht nur die dort gewohnt haben. Die Burg hat immer Bewohner gehabt, Burg. Aber auch, wenn es wirklich losgegangen ist und der Feind gekommen ist, sind Leute in die Burg gegangen. Weil sie einfach gewusst haben, hey, in dieser Burg, da haben wir Sicherheit. Wenn wir uns bedroht fühlen, wo laufen wir hin? Wenn wir so einen Moment haben, wo wir sagen, hey, es ist schwierig mit dem Halt in meinem Leben, es kommen Schwierigkeiten auf mich zu, vielleicht prasselt es gerade über dich hier, wo laufen wir hin, wer ist unsere Burg, oder? Wo ist der Ort, wo wir sagen, hey, da gehen wir hin? Und die Psalmen, die sagen eigentlich nichts anderes aus, als der maximale Schutz und Sicherheit in deinem Leben. Maximale Schutz und Sicherheit hast du bei Gott. Jesus sagt, ich bin deine Burg, ich bin der sichere Ort, ich bin der Halt in deinem Leben. Wenn du Angst hast, wenn du in der Krise bist, wenn du am Arbeitsplatz eine Krise hast, Probleme auf dich zukommen, Beziehungen schwierig werden, dann geh in die Burg. Lauf in die Burg. Der Ort, der dich schützt. Und Jesus sagt, ich bin genau die Burg. Wir müssen uns fest fragen, was unternehmen wir, wenn wir Krise haben? Was unternehmen wir? Wo werden wir aktiv? Was passiert, wenn wir angegriffen werden? Wenn Sicherheiten plötzlich nicht mehr so sicher sind? Wenn das, was wir denken, es gibt uns den Halt in unserem Leben, plötzlich nicht mehr so fest Halt gibt? Was machen wir? Wo gehen wir hin? Was ist unsere Strategie? Psalm 46, 2-4 steht, Gott ist für uns Zuflucht und Schutz. In Zeiten der Not schenkt er uns seine Hilfe mehr als genug. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde bebt und wankt und die Berge mitten ins Meer versinken, wenn auch seine Wellen brausen und tosen und die Berge erheben und von seiner gewaltigen Kraft. Also egal was passiert, oder Berge, die versinken, ins Meer versinken, Wellen, Stürme, egal was. Da steht, Gott ist für uns Zuflucht und Schutz. Manchmal denke ich, wir sind uns nicht mehr so bewusst, was ein Schutz, ein Ort vom Schutz für einen Wert hat. Wer von euch ist schon mal in einen Schutzraum geflüchtet? Nicht eine Flasche Wein holen oder so. Sondern wer ist schon mal in den Schutzraum? Niemand, gell? Wir kennen das nicht. Wir kennen das nicht. Meine Eltern haben das noch gekannt. Für die war das noch real gewesen. Ein Schutzraum war noch wichtig gewesen. Man hat Zeit gehabt, jeder, der ein Haus baut, hat auch einen Schutzraum bauen. Das ist heute nicht mehr so. Aber wir sind uns einfach nicht mehr bewusst, was so ein Raum ist, der uns schützt, wenn es wirklich losgeht. Für das Volk Israel ist das, die haben in dem Verständnis gelebt, eine feste Burg, das ist so ein Schutzraum. Das ist so ein Zufluchtsort, so eine wirklich feste Burg. Und der Psalm 46, der ist wirklich im Zusammenhang mit der realen Bedrohung. Man geht davon aus, die Bedrohung durch den Sanherib, die im 2. Könige beschrieben wird, die ist da gewesen. Und da kommt der Psalm und sagt, hey, Gott ist euer Schutz und euer Zufluchtsort. Da ist eine Bedrohung da gewesen, eine reale Bedrohung. Und Gott ist der Ort, wo du hingehen kannst, wo du Schutz finden kannst. Für Israel ist auch heute noch ein Schutzraum, eine riesige Bedeutung, oder? Seit einem Jahr, das ist ja Wahnsinn, was da geht. Und die meisten Wohnungen haben so einen sicheren Raum, einen Schutzraum. Oder wenn es so eine Warnung ist, dass wieder eine Befürchtung, dass wieder so eine Salve von Raketen kommt, dann kommt immer die Message raus, als Volk bleibt in der Nähe von einem Schutzraum. Dass wenn sie reden, wenn es wirklich dann schwierig wird, dass sie in der Nähe sind von so einem Schutzraum. Bleibt in der Nähe von einem Schutzraum. Und das ist mir so eingefahren, auch für mein Leben mit Jesus. Wenn Jesus sagt, hey, ich bin dein Schutzraum. Ich bin deine sichere Burg. Auch wenn es einmal heikel wird im Leben, oder? Wenn Bedrohungen da sind, wenn nicht mehr alles so sicher lebt, bleib in der Nähe von deiner festen Burg. Bleib in der Nähe von deiner festen Burg. Es gibt keinen sicheren Ort als die Nähe von Jesus. Wir lesen ein Beispiel, wo die Jünger, sie sind auf dem Boot gewesen, mit Jesus. Jesus ist auch auf dem Boot gewesen, und da ist eigentlich alles gut gegangen. Und wir wollen immer, wenn wir so Geschichten lesen, wissen, das sind Profi-Bootsführer gewesen, oder? Das sind Profi-Boote. Nicht jeder kann ein Boot führen, auch ein Segelboot. Die sind schwer zum Führen, oder? Jemand hat mal gesagt, was ist die Gemeinsamkeit von einer Frau und von einem Segelschiff? Beides sehr teuer und schwer zum Führen. Also gut. Ihr findet es nicht lustig. Okay. Also die Jünger, die sind Profis gewesen auf dem Segelschiff, wo sie unterwegs sind, und sie sind in den Sturm gekommen, aber Jesus ist bei ihnen gewesen, oder? Jesus ist mit ihnen auf dem Boot gewesen. Und da kommt ein riesen Sturm. Ein heftiger Sturm. So ein grosser Sturm, dass die Männer, die sich gewöhnt sind, auf dem See raus zu sein, auch bei Sturm auf dem See raus zu sein, wirklich, wirklich Angst bekommen haben. Und wo es dann richtig so heftig losgegangen ist, dann ist mal einer auf die Idee und gesagt, ja, aber Jesus ist eigentlich auf dem Schiff, oder? Und sie schauen um und er schläfelt. Er schläfelt auf dem Schiff. Und sie haben voller Panik, sind sie zu Jesus gegangen und haben ihn da geweckt, oder? Lese das vor. Matthäus Kapitel 8, ab Vers 24. Plötzlich brach auf dem See ein heftiger Sturm los, sodass das Boot fast von den Wellen begraben wurde. Jesus aber schlief. Die Jünger stürzten zu ihm und weckten ihn. Herr, schrien sie, rette uns, wir sind verloren. Aber Jesus sagte zu ihnen, warum habt ihr solche Angst, ihr Kleingläubigen? Dann stand er auf, wies den Wind und die Wellen in ihre Schranken, und da trat eine große Stille ein. Zwei Sachen in dieser Geschichte sind doch völlig schräg, oder? Erstens, die haben gewusst, Jesus ist da. Jesus ist auf dem Schiff. Eine Frage an euch. Kann ein Schiff untergehen, wenn Jesus drauf ist? Kann ein Schiff untergehen, wenn Jesus drauf ist? Das ist so meine Beruhigung, wenn ich so einen Film schaue, oder? Und der Hauptdarsteller mega in der Gefahr ist, aber es ist erst der erste Drittel vom Film, dann weiss ich, er stirbt nicht. Der Hauptdarsteller kann nicht im ersten Drittel sterben, das geht einfach nicht, oder? Kann ein Schiff untergehen, wo Jesus drauf ist? Jesus ist der Hauptdarsteller in unserem Leben, oder? Hauptdarsteller von dieser Welt. Kann ein Schiff untergehen, wenn Jesus auf dem Schiff ist? Was denkt ihr, ja oder nein? Genau. Nein, es kann nicht untergehen. Es kann nicht untergehen. Vor allem nicht, wenn er schläft. Es kann nicht untergehen. Und trotzdem haben die panische Angst gehabt, jetzt geht das Schiff unter. Es wäre doch ganz cool gewesen, sie hätten einfach gesagt, hey, mega Sturm. Ich habe mir überlegt, nehmen wir an, sie hätten geschaut, Sturm da, sie haben ihre Steuerrädchen gehabt oder da die Pinne hinten dran gehabt zum Lenken. Sturm, Angst, Einblick, ah, Jesus ist da, da kommen wir durch. Das wäre für mich die Reaktion, oder? Jesus ist da, wir kommen durch den Sturm durch. Hätte es einfach nichts gemacht, hätte er gesagt, wir fahren gerade aus, Jesus ist da, wir heben uns auf dem Schiff. Ich bin der Überzeugung, das wäre gut gekommen, weil Jesus ist da gewesen. Also, ich denke mich das sehr komisch, oder? Das Zweite ist, dass sie das vermutlich gewusst haben. Sie haben gewusst, dass das Schiff mit Jesus nicht untergeht. Da bin ich überzeugt. Weil Jesus ist nämlich nachgekommen und hat gesagt, ihr Kleingläubigen. Oder? Ihr wisst es doch eigentlich, hat er gesagt. Ihr wisst doch eigentlich. Der Sturm ist da, aber ich bin auch da. Ihr wisst es eigentlich. Ihr seid kleingläubig. Schaut, so Parallelen zu unserem Leben, habe ich das Gefühl. Dass wenn wir wissen eigentlich, hey, Jesus ist an Bord. Jesus ist mit uns. Und jetzt stürmt es in unserem Leben. Jetzt kommen die Schwierigkeiten. Wir wissen alle zusammen, hundertprozentig, unser Lebensschiff kommt ans Ziel. Wenn Jesus an Bord ist in unserem Leben, dann kommen wir ans Ziel. Und unser Ziel ist nicht auf dieser Welt, das wissen wir auch. Aber wir wissen, wenn Jesus an Bord ist, dann kommen wir ans Ziel. Da steht, aber Jesus sagte zu ihnen, warum habt ihr solche Angst, ihr Kleingläubigen? Dann stand er auf und wies den Wind und die Wellen in Schranken. Da trat eine große Stille ein. Er hat wie müssen etwas ihnen beweisen, dass sie es haben können glauben. Dann wie müssen wir beweisen, dass sie wieder können ruhig sein. Und wie ist das in unserem Leben, oder? Langet uns einfach da, sagen, hey, Jesus ist mit mir. Und es stürmt jetzt in meinem Leben, aber ich weiß, er ist eine sichere Burg. Jesus ist da und ich, die Nähe zu Jesus, die sagt alles aus in meinem Leben. Er ist mein Zufluchtsort. Der Beweis, den Jesus da gemacht hat, dem er zum Wind und Wellen gesagt hat, jetzt ist Ruhe und es ist still geworden und es ist einfach, der Sturm ist verschwunden, ist aber auch, dass Jesus demonstriert hat und sagt, ich bin nicht nur deine sichere Burg. Ich bin nicht nur der Zufluchtsort, sondern ich bin auch der, der Macht und Kraft hat, dein Leben zu verändern, Umstände zu verändern, an einem Sturm auch sagen, hey, bist still. Also er hat da nochmal etwas demonstriert. Dass er nicht einfach nur ein sicherer Ort ist, sondern dass er Kraft da ist. Und darum heisst das Thema heute Morgen, Jesus ist unser Halt und er ist unsere Kraft. Beides. Das ist ein Päckchen, wo Jesus da demonstriert hat. Ich weiss nicht, kennst du den Zustand von der Kraftlosigkeit in deinem Leben? Vielleicht schon, oder? Vielleicht hast du einen Moment gehabt, vielleicht steckst du gerade so einen Moment rein. So einen Moment, wo du sagst, hey, meine eigene Kraft, die langt jetzt da nicht. Das sind Momente, wo man mit Hilflosigkeit umschreiben könnte. Wo du nicht mehr weißt, wie es weitergeht. Wo du vielleicht das Beste gegeben hast und alles, aber merkst, es geht nicht, oder? Unfähig sich fühlen, überfordert fühlen, am Druck nicht gewachsen fühlen, nicht wissen, was man machen soll, wie man reagieren soll. Und die Bibel sagt, in den schwachen Stunden von unserem Leben ist Gott am mächtigsten. In den schwachen Stunden von unserem Leben ist Gott am mächtigsten. Dort, wenn du denkst, Schiffli geht unter. Dort, wenn Angst und Panik da ist. Dort, wenn du nicht mehr weiter weißt. Dort, wo Hilflosigkeit ist. Dort, wo Krankheit ist. Dort, wo Leid ist. Sagt die Bibel, dort ist die Kraft von Gott umso stärker erfahrbar. Paulus schreibt das im 2. Korinther 12, Vers 9. Daher will ich nun mit großer Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen. Weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt oder in mir sichtbar ist. Also der sagt tatsächlich, hey, wenn ich schwach bin, das will ich eigentlich am meisten rausheben, rühmen. Das will ich am meisten hervorheben. Also man rühmt sich manchmal ab Sachen, die man gut macht. Das, was einem klingt, oder? Und der Paulus sagt, hey, ich will mich eigentlich an meiner Schwachheit rühmen, aus einem einfachen Grund, weil die Kraft von Gott dann am meisten sichtbar wird. Und ich denke, das ist eine von den ganz tiefen Offenbarungen von Paulus über sein eigenes Leben. Dass er von seiner Schwachheit redet. Der starke Paulus. Wenn wir an Paulus denken, wir denken, das ist ein Wahnsinnstyp, oder? Der verändert die Welt, der reist und macht und tut und stellt sich jeder Diskussion und hat keine Angst im Gefängnis sein. Der starke Paulus, der redet plötzlich über seine Schwachheit. Warum redet er über seine Schwachheit? Weil er will über die Kraft von Gott reden. Und ich bin überzeugt, wir können nicht über die Kraft von Gott reden in unserem Leben, wenn wir nicht auch über die Schwachheit von unserem eigenen Leben, von uns selber reden. Paulus erzählt von einem Pfahl im Fleisch in diesem Zusammenhang. Also irgendetwas, was er hat, ob das eine chronische Krankheit ist, ein Leiden. Aber auf jeden Fall, es setzt ihm brutal zu. So fest eben, dass er von Schwachheit redet. Das ist der Moment, wo er sagt, hey, da ist Schwachheit da in meinem Leben. Und er bittet Gott dreimal, dass Gott ihn heilt oder Gott ihn erlöst von dieser Schwachheit, wiederherstellt, was auch immer, dass es sie ist. Da gibt es viele Spekulationen darüber, was er hat, oder? Dreimal sagt er, hey Gott, nimm es weg. Hilf mir, erlöse mich, heil mich, was auch immer, dreimal. Und Gott gibt ihm eine Antwort. Und die Antwort, die ist im Kapitel 12, auch 2. Korintherbrief, der erste Teil von dem Vers 9. Gott sagt, Paulus, das ist die Antwort. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Das ist die Antwort, die er bekommen hat. Wenn man sich mal überlegen, oder? Ich kann mir vorstellen, wie der Paulus gesagt hat, hey Jesus, wenn ich das habe, ich kann nicht mehr meinen Dienst wahrnehmen und alles, und du hast mich doch berufen und wach doch und tu doch und stell dir vor, was für ein Segen ich werde. Das sind vermutlich, hat vermutlich in unseren Augen auch noch recht fromm tönt, oder die Gebet. Und er kommt Jesus und sagt, weißt du was, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Paulus zeigt uns, es ist nicht nur in Ordnung, über Schwachheit zu reden, sondern es ist der Schlüssel, dass wir die Stärke von Gott in unserem Leben erfahren können. Es ist nicht nur in Ordnung, wenn wir uns outen, wenn wir schwach sind, sondern es ist ein Schlüssel von dem, dass Gott etwas bewirken kann. Es ist ähnlich mit diesem Moment, oder? Am Schluss vom Gottesdienst sagen wir, du kannst für dich beten lassen. Und jetzt weißt du genau, was dich beschäftigt. Du weißt, wo deine Pfahl im Fleisch sind, wo deine Schwierigkeiten sind. Wo deine Schwachheiten sind, du kennst es, du könntest es auflisten. Aber willst du jetzt tatsächlich da hineingehen und jemandem wildfremdem sagen, was deine Schwachheiten sind? Und ich sage dir eins, es ist der Schlüssel, dass die Kraft von Gott wirken kann. Wenn du deine Schwachheiten versteckst in deinem Leben, wenn du sie zudeckst, wenn du einfach der Siebensicher willst sein, wenn du der willst sein, der alles kann, oder? Es gibt auch Leute, die sind so geistlich, oder? Unterwegs. Sie präsentieren sich als die Obergeistlichen. Keine Schwachheit, kein Fehler, kein Mangel da. Wir reden über unseren Erfolg, wir reden über das, was uns gelingt. Und Schwachheiten, die probieren wir unten zu behalten, dass es niemand sieht. Das nennt sich übrigens Schamkultur. Da sind wir voll drin, oder? Man steht nicht zu dem. Und vielleicht, und das ist jetzt eine Mutmassung, ist das der Grund, warum wir in unserem Land so wenig Wunder erleben. Weil Menschen Schwachheiten lieber verstecken, wenn sie ja noch gehen und sagen, hey, und da ist meine Schwachheit und da ist mein Fehler und ich brauche Gott. Ich brauche das Wunder, ich brauche die Kraft von Gott. Und Gott sagt, in den Schwachheiten, da zeigt sich meine Kraft am meisten. Der Paulus outet sich da. Und meine Frage an dich, wie machst du es mit deinen Schwachheiten? Kleingruppenabend. Kennt ihr das, wenn du dich an eine Stelle gehst, bewerben und dann kommt vielleicht so die läppische Frage, oder? Die muss man euch gar nicht stellen. Ja, was sind denn so, ein bisschen, so die negativen Seiten bei Ihnen oder so? Wo haben Sie Schwierigkeiten, oder? Und dann überlegst du, okay, jetzt kommt wieder etwas Negatives, muss ich ja sagen, oder? Weil das tönt reflektiert. Und jetzt sage ich etwas, was am Schluss gleich wieder gut tönt. Sagst du zum Beispiel, ja, ich merke, ich habe einfach auch hohe Ansprüche an mich und ich will immer gute Resultate liefern und das kann dann schon mal dazu führen, dass ich halt am Abend noch länger im Büro bin und dann vielleicht daheim nicht mehr so. Das klingt gut, oder? Wieso haben wir Menschen so Mühe, zu sagen, das ist nicht okay in meinem Leben? Das ist ein Fehler, da will ich Veränderung haben. Und das gibt es wirklich auch im Geistlichen. in den Small Groups. Wieso können wir nicht sagen, hey, das geht nicht gut, da brauche ich jetzt. Leute, wir müssen gar nicht lange reden, sondern wir müssen beten für mich, weil das ist nicht gut in meinem Leben. Das geht nicht, das ist Schwachheit in meinem Leben. In der Ehe. Sorry, ich kenne Leute, die machen Theaterideen, die verheimlichen Sachen. Die sagen, das mein Partner nicht. Der kennt die Einschwachheiten vom anderen nicht. In Freundschaften. Wieso? Wieso gelingt es dem Teufel, uns die Scham einzureden für unsere Schwachheiten? Dass wir nicht den Mut haben, zu sagen, hey, da brauche ich Gott, ich brauche Kraft von Gott, da ganz besonders in meinem Leben. Und schau, das ist eine Einladung. Unsere Schwachheiten, die wir haben, nicht als Versagen anzuschauen, nicht als Niederlagen anzuschauen, sondern wir sehen, das könnte Momente sein, wo Gottes Kraft ganz besonders wirken kann, wenn wir anstehen und sagen, das ist meine Schwachheit. Es können Momente sein von besonderen Begegnungen auch mit Gott. Wenn wir eingestehen, hey, wir brauchen die Hilfe. Wenn wir uns öffnen für die Kraft von Gott, für die Veränderung in unserem Leben. Vielleicht hast du auch einen Pfahl im Fleisch. Ein kleiner, ein grosser, ich weiss es nicht. Eine Krankheit. Eine Sucht kann so ein Gedankenmuster, wo absolut nicht okay sind. Oder Angst. Unsicherheit. Minderwert. Das sind alles so Pfähle. Im Fleisch hinein. Schwachheit in unserem Leben. Und Gott sagt, hey, in dieser Schwachheit drin, was auch immer jetzt dir in den Sinn kommt in deinem Leben, was deine Schwachheit ist, sagt Gott, da drin könnte sich meine Kraft ganz besonders zeigen. Und der Paulus dreimal sagt er zu Gott, bitte, nimm es weg. Bitte, hilf mir. Und er hat keine Heilung erlebt, keine Wiederherstellung in diesem Punkt. Aber kommt ganz eine besondere Zusage über von Gott. Meine Gnade ist grösser als deine Schwachheit. Meine Gnade ist grösser als deine Schwachheit. Und ich will zu diesen Menschen jetzt etwas sagen, die ihre Schwachheit verschrecken, weil sie immer wieder da drin fallen. Weil sie immer wieder da drin fallen. Auch Gott vielleicht schon ein paar Mal gebeten haben, aber es klingt ihnen nicht. Und sie wissen genau, sie schämen sich dafür. Gnade von Gott. Und das ist symbolisch, dort das Kreuz da vorne. Gnade von Gott ist grösser als deine Schwachheit. Deine Schuld in deinem Leben, deine Sünde in deinem Leben, deine Versuchung, deine Sucht, deine Krankheit. Gnade von Gott ist grösser als deine Schwachheit. Und Gott schenkt vielleicht nicht immer das, wo wir, das Wunder, wo wir gerne hätten. Manchmal wünschen wir uns, dass sich Umstände verändern. Und die Umstände verändern sich dann vielleicht nicht, aber vielleicht veränderst du dich da drin. Vielleicht will Gott in dir etwas verändern. Ich weiss auch nicht, was der Paulus durchgemacht hat da. Aber dass ein Gott da nicht wieder hergestellt und nicht wieder geheilt hat, ist für uns so eine krasse Zusage von der Kraft von Gott geworden. Über Tausende von Jahren. Lass dir an meiner Gnade genügen. Und das ist eine riesen Ermutigung, verstehst du? Das ist nicht ein Trostpfläschchen. Ah, jetzt ist es nicht gegangen. Jetzt hat Gott nicht das gemacht, was ich gedacht habe. Jetzt nehme ich halt Gnade, oh, immerhin Gnade. Das ist eine Ermutigung, dass Gott über dem steht. Das ist eine Einladung, Gott zu vertrauen als der Ort von Sicherheit, von Halt und von Kraft. Auch wenn etwas anders gelaufen ist, als wir erwartet haben. Wenn Gott anders reagiert hat, als wir erwartet haben. Wenn unser Gebet nicht genau so erfüllt worden ist, wie wir gebetet haben. Es ist eine Ermutigung. Es gibt nichts Größeres als Gnade von Gott über unserem Leben. Und da steht, egal was passiert, am Schluss Gnade über dein Leben. Lass dir an meiner Gnade genügen. Manchmal zeigen sich ja die Antworten von Gott auch in einer anderen Art, einfach als wir es erwartet haben. Ich habe gerade heute Morgen im Foyer mit jemandem über das Thema geredet. Vielleicht betest du mir etwas und es passiert nicht so, aber vielleicht kommt eine Unterstützung von einem Freund, so hast du es nicht erwartet. Eine Ermutigung. Vielleicht kommst du eine innere Gelassenheit über. Zwar nicht das Wunder, was du gedacht hast, aber du merkst plötzlich einen Ruhe und Frieden in deinem Leben. Vielleicht gibt es ein Wunder. Vielleicht aber viel wichtige Veränderungen in dir rein. Was da passieren tut. Ich bin überzeugt, dass nie nichts passiert. Nie nichts passiert, wenn wir Gott um Hilfe rufen. Nie nichts. Aber manchmal zeigt sich einfach die Reaktion oder Gottes Kraft auch in einer unerwarteten Art, oder? Wir schauen nochmal eine Szene an, am Schluss, auf dem Schiff. Einmal mehr Sturm, oder? Die Jünger sind auf dem Schiff gewesen, die erfahrenen Seemannen auf dem Schiff gewesen, Sturm ist gekommen. In dem Moment ist Jesus nicht auf dem Schiff gewesen. Sie sind allein auf dem Schiff gewesen und Jesus ist nicht auf dem Schiff gewesen und ein heftiger Sturm. Nicht so, dass sie die Panik hatten, dass sie gerade untergehen würden, aber doch recht heftig, oder? Da hebst du dich auf dem Schiff. Rausfliegen wäre ein Seich. So einen Moment. Und sie schauen raus und was sehen sie? Der draussen hat eine Gestalt. Zwei, dreimal schauen und merken, das ist Jesus, der draussen ist. In dem Moment, wo der Petrus geschnallt hat, dass das Jesus ist, klettert er über das Schiff raus, oder? Sippelt übers Wasser. Wenn der kann laufen, kann ich auch. Also das ist unglaublich, was er da hat gemacht. Aber die Wellen, die sind schon brutal gewesen. Und die haben tobt. Und er schaut die Wellen an und dann denkt er, irgendwann denkt er, Scheibe, was habe ich gemacht, oder? Und er geht runter, langsam runter. Und dann noch so einen Blick auf den Jesus, der dort steht, auf dem Wasser. Und es war nicht nur der Blick gewesen. Es war ein Hilfeschrei gewesen, den er gemacht hat. Und gesagt, Jesus, hilf. Und dann kommt Jesus und er kommt aus dem Wasser raus, oder? Sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und spricht zu ihm, Kleingläubiger. Jetzt kommt das wieder. Kleingläubiger. Was ist denn der Kleingläubiger gewesen? Der ist aufs Wasser rausgelaufen. Oder? Der Kleinglaube war der Blick, den er verändert hat. Dass er den Blick verloren hat auf den Jesus und den Blick plötzlich auf die Welle gehabt hat. Kleingläubiger, warum verzweifelst du? Ich wünsche mir, dass wir jetzt unseren Blick auf Jesus tun. Einfach jetzt am Schluss von dieser Predigt. Ich glaube, Jesus ist da heute. Wir schließen auch die Serie ab, wo Jesus sagt, hey, ich bin dein Halt, ich bin deine Kraft in deinem Leben. Und vielfach stehen wir draußen auf dem Wasser, oder? Und es stürmt und einmal macht es den Eindruck, wir könnten vertrinken da drinnen. Es könnte nicht mehr gut kommen. Und dass wir einfach dürfen wissen, hey, da ist Jesus. Und dass wir den Blick sagen, jetzt schauen wir auf den Jesus. Egal, was in deinem Leben ist, egal, was deine Schwachheit ist, wir schauen jetzt nicht auf die Schwachheit. Wir schauen nicht auf die Schwierigkeiten. Wir schauen nicht auf deine Probleme, die wieder auf dich warten am Arbeitsplatz. Wo du denkst, sie warten auf dich. Vielleicht warten sie gar nicht mehr am Montag. Sondern jetzt schauen wir auf Jesus. Und wir wollen die ganze Schamkultur hinter uns lassen. Dass wir Sachen verstecken in unserem Leben. Dort, wo wir in Sucht sind, in Schwierigkeiten hineinstehen, wo wir Angst haben, wo wir Minderwert haben, dann sagen wir, ja, das ist meine Schwachheit. Das ist meine Schwachheit in meinem Leben, Jesus. Aber du sagst, du bist genau da drin mächtig. Und darum, wir schauen jetzt auf Jesus. Und ich bin überzeugt, dass heute Morgen auch so ein Moment ist, wo Jesus etwas tut in deinem Leben. Was er tut, das kann ich dir nicht sagen. Aber vielleicht lässt du einfach deine Erwartungen mal los. Sagst, Jesus, ich weiß nicht, was du machen musst, aber ich gebe dir meine Schwachheit. Was du machst, Jesus, ist dies. Du bist Gott, oder? Es ist dies. Aber meine Schwachheit, ich gebe sie dir an, da ist meine Schwachheit. Und wirk du mit deiner Kraft in meinem Leben. Das ist das Anliegen, das wir haben. Können wir beten miteinander. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Jesus, ich danke dir, dass Schwachheit kein Problem ist für dich. Im Gegenteil, das ist der Ort, wo sich deine Kraft ganz besonders zeigen kann, wo sich entfalten kann. Und wir alle zusammen sind Menschen mit Schwachheit in unserem Leben. Wir wollen das bekennen, Jesus. Niemand von uns ist perfekt. Wir haben die Schwachheit in unserem Leben. Und Jesus, tut uns leid, wo wir Schwachheiten verdeckt haben. Probiert haben, zu überspielen. Es tut uns leid, wo wir den Scham erlaubt haben, die Schwachheiten zuzudecken. Und wir wollen sie jetzt einfach dir anheben und dir sagen, das sind wir. Das ist unsere Schwachheit. Was es auch immer ist. Und Jesus, wir beten jetzt einfach, dass deine Kraft wirkt. So wie es du versprochen hast. Das ist eine Verheißung und wir nehmen das in Anspruch jetzt in dieser Situation. Wir nehmen es in Anspruch für die Schwachheit, die wir jetzt dir angeben. Jesus, deine Kraft ist in dieser Schwachheit besonders mächtig. Danke, dass du da bist, dass du wirkst durch den Heiligen Geist. Betet dafür, dass Heilung darf passieren, Wiederherstellung darf passieren. Dass wir deine Nähe dürfen spüren. Dass du jetzt da bist, Jesus. Amen.